ein hoher Bedarf an Mobilitätsalternativen, damals 2019, wie auch heute im Jahr 2024.
Wir fragen unsere Nutzer regelmäßig, was denken sie darüber, und ist Scooter machen Spaß?
Wir brauchen natürlich auch eine gute und eine durchgängige, eine vor allem sichere Infrastruktur. Das ist das A und O.
Also Infrastruktur ist ein Kernthema und auf jeden Fall, ja, es muss verbessert werden.
Herzlich willkommen beim Gedankengipfel, ein Format des Bein Innovativ Podcasts Innovation Leben. Ich freue mich heute auf zwei spannende Gäste. Zum einen Tobias Griesmeier, er ist Head of Regulatory Affairs bei Tier Mobility. Der E-Roller- und Fahrradverleiher Tier Mobility wurde im Jahr 2018 gegründet. Und auf der anderen Seite Marina Popuzai, sie ist Researcher und Project Lead Shared Micromobility im Projekt More Sharing für die Universität der Bundeswehr München. Gemeinsam blicken wir heute zurück auf 5 Jahre Straßenzulassung für E-Scooter und werden uns zwei interessanten Perspektiven widmen. Erfahren Sie in dieser Episode, wie Elektroroller urbane Mobilität bisher flexibler gemacht haben und welche Rolle sie unter anderem für Sicherheit und Umweltverträglichkeit spielen. Mein Name ist Christoph Reitl. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Bevor wir tiefer ins Gespräch einsteigen, zunächst eine kurze Einleitung zum Thema E-Scooter.
Kompakt erklärt.
E-Scooter, auch E-Stehroller oder E-Tretroller genannt, sind Elektro-Kleinstfahrzeuge und dürfen seit Mitte Juni 2019 in Deutschland am Straßenverkehr teilnehmen. Sie gelten als umweltfreundliche, günstige und flexible Alternative zum Auto und öffentlichen Personennahverkehr. Doch natürlich birgt der E-Roller nicht nur Vorteile. Vielen Menschen, wie etwa anderen Verkehrsteilnehmenden, ist das Fahrzeug im Hinblick auf Sicherheitsrisiken, schlechter Infrastruktur und Nachhaltigkeit ein Dorn im Auge. Nach 5 Jahren ist es nun Zeit, Bilanz zu ziehen. Hat das Experiment E-Scooter funktioniert?
Gedankengipfel.
Ja, hat das Experiment E-Scooter funktioniert? Das ist die Frage, der wir uns heute stellen wollen. Gefühlt waren ausleihbare E-Scooter vor 5 Jahren ja in deutschen Großstädten über Nacht omnipräsent. Seitdem stehen sie an jeder Ecke. Aber wie war der Weg bis dahin genau? Gab es denn für diese Art von Mobilität in Deutschland überhaupt einen Bedarf, Tobias?
Ja, absolut. Und den Bedarf sehen wir auch heute noch, wenn wir auf die Straßen schauen. Wenn wir mal in das Jahr 2023 zurückgehen, die Autofahrer haben in dem Jahr über 400.000 Stunden im Stau verbracht. München wurde erneut Deutschlands Stauhauptstadt mit über 74 Stunden, die jeder Bürger dort im Stau verbracht hat. Wir sehen also, dass hier ein unglaublich wirtschaftlicher Schaden entsteht und natürlich auch ein sehr, sehr großer Schaden für das Klima und auch für die Gesundheit der Bürger. Von daher definitiv ein hoher Bedarf an Mobilitätsalternativen, damals 2019, wie auch heute im Jahr 2024. Und wenn wir nochmal tiefer in die Städte reinblicken, dann sehen wir zum Beispiel, dass knapp 40% der mit dem Privat-Pkw zurückgelegten Strecken nicht länger sind als 2 Kilometer. 70% der innerstädtischen Pkw-Fahrten sind unter 5 Kilometer. Das ist also ein enormes Potenzial, das es hier noch auszuschöpfen gilt. Übrigens nicht nur für den E-Scooter, sondern auch für alle anderen Sharing-Angebote, die es gibt, von Bike-Sharing bis zu Carsharing, aber auch für den ÖPNV. Das heißt, der Bedarf an Mobilitätsalternativen ist heute noch genauso da, wie er 2019 da war.
Also Tobias, du sagst, den Bedarf gab es und es gibt ihn heute noch aus Sicht eines Anbieters. Marina, aus wissenschaftlicher Sicht, wie schätzt du das ein? Gab es den Bedarf damals schon?
E-Scooter sind vor allem in Großstädten beliebt. Sie bieten flexible und schnellere Fortbewegung. Sie lassen sich auch gut in bestehende Verkehrssysteme integrieren, was man nicht unterschätzen darf. Und wir haben Apps, womit wir Fahrzeuge flexibel mieten können. Und was spielt eine super wichtige Rolle bei der Nutzung? Und E-Scooter sind eine Alternative für andere Verkehrsmittel und sie können tatsächlich Lücken im Mobilitätsangebot schließen. Das haben auch unterschiedliche Studien erwiesen. Deshalb ist auf jeden Fall eine Alternative, die da ist und benutzt wird.
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken und sagen, 5 Jahre im Betrieb, Tobias, du hast es angesprochen, München ist Stauhauptstadt, ihr seid in München aktiv. Wie ist euer Resümee? Was nehmt ihr mit? Was habt ihr gelernt?
Also zum einen ist unser Rückblick aus unternehmerischer Sicht sehr positiv. Also wir sehen, dass wir mit unserem Angebot durchaus einen Nerv getroffen haben. Wir haben eine ungebrochen hohe Nachfrage. Die Nutzer wollen sich schnell und ohne Stau durch die Stadt bewegen, das ist ganz klar. Aber als jemand, der auch viel mit den Städten spricht, viel mit politischen Entscheidungsträgern zusammenkommt, da fällt meine Bilanz dann doch etwas nüchterner aus. Wir sehen zum einen, dass zwar die kommunalen Klimaschutzpläne und auch Verkehrsstrategien vermehrt Sharing und auch den E-Scooter als notwendigen Baustein sehen, aber die Städte tun sich weiterhin sehr, sehr schwer mit der Umsetzung. Und hier wird viel zu oft meines Erachtens das Auto gegen alle anderen Mobilitätsträger ausgespielt, teilweise auch der Umweltverbund untereinander ausgespielt und viele Projekte dann oftmals verhindert. Und Gleiches sehen wir auch in der Bundespolitik. Wir haben ja jetzt endlich auch die Anpassung im Straßenverkehrsgesetz bekommen, das heißt die Einrichtung von Radwegen oder auch Tempo-30-Zonen ist deutlich erleichtert. Aber der Weg dahin war ja sehr, sehr politisch und sehr, sehr beschwerlich. Und ist auch noch nicht wirklich abgeschlossen. Ja, die Straßenverkehrsordnung ist noch eine sehr, sehr große Baustelle. Von daher, ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Wir haben einen Anschub auch geleistet als Sharing-Anbieter. Wir haben jetzt Diskussionen, die wir vor 5 Jahren noch nicht hatten. Sprich, wie sieht die Aufteilung des öffentlichen Raums aus? Brauchen wir mehr Platz für andere Verkehrsmittel und Sonstiges? Also da ist eine Diskussion im Gange, die aber noch lange nicht abgeschlossen ist.
Genau, plötzlich gibt's Abstellflächen in den Städten und so weiter. Das nimmt man auch wahr, dass da eine Veränderung da jetzt ist. Jetzt ist das der unternehmerische Blick, sage ich mal, auf das Thema E-Scooter-Sharing. Marina, ihr forscht zur Planung und Umsetzung von Mikromobilitäts-Sharing-Projekten und ja auch zur Integration der neuen Mobilität in die bestehenden Verkehrsdienste. Wie ist euer Blick auf das Thema nach 5 Jahren E-Scooter-Sharing? Was nehmt ihr mit?
An der Universität der Bundeswehr haben wir sogar ein eigenes multimodales Sharing-System entwickelt. Das heißt More Sharing. Und das war eine Reaktion auf das Angebot, was schon in den Städten vorhanden ist. Also wir arbeiten in Kooperation mit einem Münchner Unternehmen, Evico. Und wir haben eine App und bieten unseren Nutzern Zugang zu einer Breite von Mikromobilitätsfahrzeugen. Also wir haben Citybikes, E-Bikes, Cargo-Bikes, E-Mopeds und natürlich E-Scooter. Und bei der Entstehung des Angebots war für uns Multimobilität besonders wichtig. Also wir erforschen vor allem, für welche Strecken werden bestimmte Verkehrsmittel benutzt und für welche Strecken sind sie geeignet. Und E-Scooter zum Beispiel haben sich dabei als besonders beliebt erwiesen, vor allem als schnelle Verbindung zu ÖPNV und für kurze Wege, wie Tobias schon erwähnt hat, auch innerhalb des Campusgeländes. Und also wir fragen unsere Nutzer regelmäßig, was denken sie darüber, und E-Scooter machen Spaß. Also wir bekommen dieses Feedback ständig. Und als wir das System eingeführt haben, haben wir Umfragen durchgeführt und wollten wissen, welche Verkehrsmittel wollen die Nutzer ins System aufnehmen. Und am Anfang wollten alle nur normale Fahrräder. Und später, wann Angebot da war auf dem Campus, hat es sich gezeigt, dass E-Scooter sind besonders beliebt. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit, dass wenn ein multimodales Angebot da ist, dann E-Scooter sind auf jeden Fall gefragt.
E-Scooter sind gefragt und machen Spaß. Ich würde versuchen, den Blick nochmal vom Spaß weg hin zu den nackten Zahlen zu wenden. Tobias, habt ihr einen Überblick, wie viele Menschen nehmen denn hierzulande das Angebot, E-Scooter zu leihen, in Anspruch? Und wie viele Scooter gibt es denn überhaupt ausleihbar in Deutschland?
Also was wir beobachten, es gibt auf jeden Fall immer mehr Scooter und auch immer mehr Nutzer seit 2019. Wir sprechen momentan von ungefähr 200.000 Fahrzeugen, die im Sharing in Deutschland unterwegs sind. Dazu kommen nochmal ungefähr 700.000 privat genutzte E-Scooter. Von daher relativ viel los auf deutschen Straßen und natürlich auch eine steigende Nutzerbasis über die letzten 5 Jahre. Allein bei Tier konnten wir in Deutschland ungefähr 32 Millionen Fahrten generieren im letzten Jahr. Und was wir sehen, nicht nur bei uns, sondern über die komplette Branche hinweg, dass die meisten Fahrten unter der Woche stattfinden, rund 75%, und davon auch die meisten zu den ganz klassischen Pendlerzeiten, 7, 8 Uhr morgens und dann 16 Uhr nachmittags wieder. Das heißt, der E-Scooter wird genau für die Wege genutzt, für die er auch gedacht ist, die erste und letzte Meile zum Büro, zum ÖPNV, in die Arbeit, in die Universität und so weiter. Wir sehen aber auch, dass im Vergleich zu 2019, wo ja der Sharing-Betrieb ja erst seinen Anfang hatte, wir nicht nur ein urbanes, sondern mittlerweile ein weit regionales Angebot sehen. Das heißt, der E-Scooter im Sharing eben nicht nur in den Großstädten zu finden, sondern mittlerweile auch in Mittelstädten, in Kleinstädten, 50.000, 60.000 Einwohner. Und das macht es natürlich sehr, sehr viel spannender für die Nutzer, weil ich eine viel bessere Verknüpfung mit den Nachbarstädten erreiche. Wenn ich First- und Last-Mile-Angebote durch den E-Scooter besser abdecke, schneller zum ÖPNV zum Beispiel komme, dann komme ich auch schneller in die Nachbarstädte, zur Arbeitsstätte oder zur Universität. Und die Verknüpfung ist genau das, was wir seit 2019 versuchen wollten zu erreichen. Und das wird uns ja mittlerweile auch in sehr, sehr vielen Studien bestätigt, dass genau das geglückt ist.
Also insgesamt sehr viele Fahrten und vor allem auch dann, wenn ohnehin viel Verkehr stattfindet während der Stoßzeiten, wenn die Pendler und Pendlerinnen unterwegs sind. Marina, die Frage an dich, ist denn die Infrastruktur für E-Scooter da überhaupt ausreichend? Und es gibt ja viele Diskussionen auch über die Begrenzung des öffentlichen Raums. Ist das sinnvoll? Macht das Sinn, wenn man sich die Zahlen anschaut?
Super, vielen Dank für die Frage. Also Infrastruktur ist ein Kernthema und auf jeden Fall, ja, es muss verbessert werden, weil wir haben wachsende Nutzung. Und auf jeden Fall macht Sinn getrennte Infrastruktur für E-Scooter und zumindest Fußgänger. Wir müssen Konflikte vermeiden und Verkehrssicherheit erhöhen. Was auch wichtig ist Geschwindigkeitsbegrenzungen in öffentlichen Raum, also zum Beispiel in sehr konzentrierten Räumen, weil wir brauchen auch Sicherheit und das kann man dann auch technisch umsetzen. Tobias, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und tatsächlich feste Abstellflächen sorgen für mehr Ordnung und wir haben dann weniger Beschwerden über herumstehende Scooter. Also Infrastruktur ist ausbaufähig auf jeden Fall.
Jetzt waren E-Scooter ja allgemein sehr schnell und pauschal als umweltfreundlich eingestuft. Gelten als emissionsfrei, sind leise. Aber wie schaut es denn wirklich mit der Umweltfreundlichkeit aus, wenn man mal Herstellung, den Ladeprozess, den ganzen Betrieb, Service, Wartung und dann am Schluss auch die Entsorgung, geplante Obsoleszenz da als Stichwort dazu. Wenn man das alles in die Rechnung mit einbezieht, kann man dann von einer umweltfreundlichen Mobilitätslösung sprechen, Tobias?
Einerseits, andererseits.
Also wir haben natürlich zum einen ein sehr großes unternehmerisches Interesse daran, dass die Fahrzeuge möglichst lange halten. Und das betrifft, das wissen vielleicht auch die wenigsten, übrigens auch die Refinanzierung. Denn nur durch eine lange Haltbarkeit können auch Kredite auf eine bestehende Flotte aufgenommen werden und dann für Investitionen genutzt werden. Und keine Bank der Welt würde Fahrzeuge beleihen, die eben nur wenige Monate halten. Und von daher versuchen wir schon, Nachhaltigkeit möglichst ganzheitlich zu denken. Es macht ja keinen Sinn, eine lokal emissionsfreie Mobilität anzubieten, wenn alles andere drumherum, von der Herstellung über Logistik bis hin zum Recycling, dann eben nicht mitgedacht wird. Von daher, die ganzheitliche Betrachtungsweise ist für uns essentiell. Das beginnt bei der Herstellung. Wir versuchen, die Recyclingquote von den eingesetzten Materialien schrittweise zu erhöhen. Das betrifft insbesondere Aluminium. Und im Betrieb ist es uns natürlich wichtig, dass unsere eigene Logistik, sprich den Akkutausch, sprich das Einholen wartungsanfälliger Fahrzeuge möglichst emissionsfrei stattfindet. Wir nutzen zum Beispiel Lastenräder oder kleinere elektrische Fahrzeuge. Betrifft aber auch den Ökostrom in Werkstätten und Büros. Und vielleicht ein Punkt zu den Akkus. Das war, glaube ich, bei uns intern wie auch extern in der Öffentlichkeit damals 2018, 2019 ja noch eher die Sorge, dass die Batterien, dass die Akku-Packs sehr störanfällig sind, genau der Bereich sind, wo die Nachhaltigkeit eventuell nicht eingehalten werden kann. Wir sehen das eigentlich gar nicht. Wir sehen, dass wir Batterien haben, die sehr, sehr lange halten und übrigens auch sehr, sehr gut in der Zweitnutzung geeignet sind. Also wir geben unsere Akku-Packs zum Beispiel weiter zur privaten Solarstromspeicherung, sodass die Batterien eben ein zweites Leben bekommen.
Genau, für stationäre Speicher, wo ich eben nicht diese schnelle Lade- und Entladefähigkeit brauche.
Ganz genau. Was wir dadurch erreichen, ist, dass die aktuellen Modelle momentan bei ungefähr 40 Gramm CO2 pro Passagierkilometer sind. Wir sind dadurch 3 bis 4 Mal nachhaltiger als der PKW und übrigens auch nachhaltiger als der ÖPNV. Von daher, die Erzählungen von 2018, 2019, E-Scooter halten nicht lange, sind schädlich für die Umwelt, sind nicht nachhaltig gedacht. Die gehören, Gott sei Dank, müssen wir auch sagen, der Vergangenheit an, aber die Anbieter wie auch Hersteller haben auch hier ihre Arbeit geleistet.
Ich würde neben der Nachhaltigkeit auch nochmal das Stichwort Sicherheit gerne aufrufen. Marina, ihr habt euch ja auch von der wissenschaftlichen Seite her mit dem Thema Sicherheit bzw. auch mit Unfällen, wo E-Scooter beteiligt sind, beschäftigt. Lässt sich da irgendeine Tendenz erkennen, dass E-Scooter besonders oft in Unfälle, vielleicht in sehr schwere Unfälle verwickelt sind oder als Unfallursache ausgemacht werden können? Oder ist es vielleicht auch eine Altersgruppe, die da besonders auffällig ist und sehr offensiv mit den Fahrzeugen fährt? Gibt es da Zahlen dazu?
Super Frage, danke. Wir haben tatsächlich Unfälle mit Fahrrädern und E-Scootern in München analysiert. Und in München konzentrieren sich die Unfälle auf den Hauptstraßen, also sowohl mit Fahrrädern als auch mit E-Scootern, wo viele Kreuzungen da sind und wo gemischte Nutzung vorhanden ist. Und E-Scooter-Unfälle passieren überwiegend im Stadtzentrum, aber Fahrradunfälle tatsächlich verteilen sich gleichmäßig über den ganzen Stadt. Und die Unfallraten steigen bei milderem Wetter und vor allem im Sommer. Und E-Scooter-Unfälle treten häufiger aber in den Abend- und Nachtstunden auf. Wobei Fahrradunfälle sind häufiger an Wochentagen, morgens und nachmittags. Also das ist verbunden dann wahrscheinlich mit der Nutzungshäufigkeit. Und Fahrradfahrer sind im Durchschnitt älter als E-Scooterfahrer und Altersverteilung ist breiter. Und der Anteil der alkoholisierten Opfer und Fahrer Fluchtfälle sind tatsächlich prozentuell bei E-Scooter-Nutzern höher als bei Fahrradfahrern. Wobei ich muss sagen, dass wir hatten viel größeren Datenbank an Fahrradunfällen. Also wir hatten viel mehr Fahrradunfälle als E-Scooter-Unfälle. Aber wenn man prozentual rechnet, dann gab es größeren Anteil von alkoholisierten Fahrten.
Wir schauen natürlich auf das Thema Sicherheit auch sehr, sehr genau. Wir sehen, dass natürlich die Unfälle gestiegen sind in den letzten Jahren. Wir hatten 2018 praktisch 0 E-Scooter offiziell auf deutschen Straßen. Jetzt sind es eine gute Million und natürlich gehen dann auch die Unfälle nach oben. Wir sehen aber, dass proportional die Unfälle mit der steigenden Flotte nach unten gehen. Also 2023 hatten wir zum Beispiel über 40% weniger Unfälle als im Jahr zuvor in ganz Europa. Und auch die Unfälle mit schweren Verletzungen gehen deutlich nach unten. Von daher kann man schon sagen, dass Scooter genauso sicher sind wie auch Fahrräder und das wird uns ja auch durch Studien regelmäßig bewiesen. Was hier bei dem Thema ganz, ganz wichtig ist, zum einen, was die Anbieter betrifft, die müssen natürlich dafür sorgen, dass sichere Fahrzeuge vorhanden sind, betrifft die Hersteller wie auch die Anbieter, aber wir brauchen natürlich auch eine gute und eine durchgängige, eine vor allem sichere Infrastruktur. Das ist das A und O. Und wir wissen es ja schon aus Studien aus dem Fahrradbereich, dass zum Beispiel die regelwidrige Nutzung von Fußwegen deutlich zurückgeht, sobald es sichere Radwege gibt. Und von daher ist der Appell nur zu wiederholen und bleibt einfach wichtig, dass wir eine bauliche Trennung von Pkw-Fahrspuren, Rad- und Fußverkehr unbedingt benötigen. Und hier ist es meines Erachtens auch wichtig, dass die Branche, Sharing wie auch Privatnutzerbranche, Wissenschaft und auch die Bürger selbst natürlich, weiterhin beharrlich auf die Politik einwirken, dass wir sichere Verkehrswege bekommen, weil nur mit sicheren Verkehrswegen schaffen wir auch eine Mobilitätswende, wenn die Leute sich sicher fühlen und dann auch Spaß haben, solche Mobilitätsangebote zu nutzen.
Das wäre sozusagen der Aufruf an die öffentliche Hand, da was zu tun, was die Sicherheit betrifft.
Die Frage zum Schluss.
Haben Kommunen auch eine Möglichkeit, um die Umweltbilanz, um die Nachhaltigkeit dieser Micromobility-Lösungen ja noch zu steigern?
Ich mache mir tatsächlich um das Thema Nachhaltigkeit weniger Sorgen. Das liegt ja zu einem großen Teil in der Hand der Anbieter. Und da tun wir alles Mögliche, dass unser Angebot möglichst nachhaltig funktioniert. Klappt natürlich auch nur, wenn das Hand in Hand mit der Stadt geht. Ja, also wir müssen dann auch die Möglichkeit haben, uns zum Beispiel in den örtlichen ÖPNV zu integrieren. Das heißt, digitale Angebote müssen verknüpfbar sein, sodass dann auch dieser Mehrwert von Sharing, First, Last Mile und Verknüpfung mit anderen Mobilitätsträgern funktioniert. Was mich eher umtreibt, sind zwei andere Themen. Zum einen die Akzeptanz. Wir haben gerade über Infrastruktur, über Abstellflächen gesprochen. Wir sehen, dass hier viel passiert. In der Stadt München passiert sehr, sehr viel. Düsseldorf investiert sehr, sehr stark in Mobilstationen für Sharing. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache und auch sehr, sehr wünschenswert. Übrigens auch für diejenigen, die keine Sharing-Angebote nutzen, weil natürlich dadurch der öffentliche Raum aufgeräumt wird und Sharing-Angebote sichtbarer werden. Unser Ziel ist es schon, dass Sharing-Angebote so sichtbar und präsent im öffentlichen Raum wahrgenommen werden wie der öffentliche Nahverkehr. Ja, ich weiß, wo jede Station für die U- oder S-Bahn ist und genauso würde ich es mir auch für eine Sharing-Station wünschen, würde die Attraktivität und auch die Akzeptanz deutlich steigern. Und das zweite Thema, das mich sehr umtreibt in den Tagen, sind die öffentlichen Haushalte. Was wir momentan sehen, es wird überall das Geld knapp. Das beginnt auf Bundesebene, auf Länderebene. Wir können meines Erachtens viele mutlose Politiker in diesen Tagen beobachten, die sich sehr, sehr schwer tun, den Preis für ein Deutschlandticket aufrechtzuerhalten in den nächsten Jahren. Finde ich sehr, sehr bedauerlich, weil es ein sehr schlechtes, sehr negatives Zeichen für eine Verkehrswende setzt, für ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass die kommunalen Haushalte extrem unter Druck stehen. Viele Städte müssen sparen, haben jetzt ein Haushaltsloch in 2024. Das wird sich 2025 nochmal verstärken. Und die Befürchtung ist dann schon im Raum, dass eben bei Themen wie Mobilität, Verkehrswende, Sharing-Angebote gespart wird. Das heißt, Mobilstationen nicht mehr gebaut werden, Radwege hinterfragt werden. Und was wir so aus Anbietersicht sehen, dass eben auch die Kostenschraube für die Anbieter nach oben gedreht wird, sprich höhere Gebühren für die Anbieter. Und das passt natürlich nicht zusammen. Auf der einen Seite gibt es Klimaschutzpläne, Verkehrsstrategien, die ganz deutlich mehr Sharing einfordern, gleichzeitig dann die Kosten für die Anbieter und dann natürlich auch über gesteigerte Minutenpreise für die Nutzer zu erhöhen, passt hier nicht zusammen. Das sind tatsächlich meine eher größeren Sorgen als die Nachhaltigkeit.
Marina, ihr seid ja genau auch an dem Punkt multimodale Lösungen dran. Was müssen Kommunen, was müssen Städte da tun, dass das gut funktioniert, dass wir eine nachhaltige Lösung haben?
Was wir merken, ist auf jeden Fall Anforderungen an die Haltbarkeit und Wartbarkeit der Fahrzeuge. Und Tobias, du hast erwähnt, dass ihr achtet sehr darauf, aber ich denke, dieser Punkt muss auf jeden Fall in die Ausschreibungen rein. Es sollte gefordert werden, dass die Anbieter ein konkretes Konzept für das Recyceln und defekte E-Scooter haben. Und die Planung sollte eine Integration in den bestehenden Verkehrskonzept versehen, also zum Beispiel Schaffung von Parkzonen für E-Scooter. Ja, Gehwege müssen einfach frei gehalten werden und das steigert die Akzeptanz und die Menschen gewöhnen sich auch an dieser Fahrzeugtyp. Kommunen können auch Bildungs- und Sensibilisierungskampagnen unterstützen, die die Bürger über die korrekte Nutzung und die umweltfreundlichen und sicheren Praktiken im Umgang mit E-Scooter informieren. Genau, also das soll ein einheitliches Konzept sein. Und wie gesagt, also vor 50 Jahren waren Fahrräder auch neu als Verkehrsangebot da. Und dann waren die Menschen auch gewöhnt, wie man diese Fahrzeuge nutzt. Und ich denke, das erwartet auch E-Scooter.
Jetzt versuche ich mal so eine kurze Zusammenfassung oder ein Resümee für mich zu ziehen. Wir brauchen auf der einen Seite sichere, am besten getrennte Verkehrswege, um wirklich eine gute Mobilität hinzubekommen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch genau schauen, welche Fahrzeuge sind eingesetzt, wie sind sie eingesetzt, wie schaut die ganze Infrastruktur dahinter aus. Auch das muss alles möglichst nachhaltig sein, damit dieses Angebot möglichst nachhaltig ist. Waren jetzt, glaube ich, zwei spannende Perspektiven. Vielen Dank euch beiden da. Ihr habt uns das Thema noch mal ein bisschen breiter erschlossen. Und wer sich näher informieren möchte, dem kann ich den Blick in unsere kostenlose Publikation zum Thema E-Scooter wärmstens empfehlen. Den Link dazu stellen wir natürlich in die Shownotes. Ja, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für heute mit dem Gedankengipfel, ein Format des Bayern Innovativ-Podcasts Innovation Leben. Sollte Ihnen diese Folge besonders gut gefallen haben, freue ich mich über eine positive Bewertung bei Spotify und abonnieren Sie gerne unseren Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Christoph Reitl.